Ja, es haben alle ganz begeistert ganz viel erzählt, zum Teil auch das, was vielleicht nochmal also später gefragt werden würde. Und wir haben auch jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich, damit auch noch hier Fragen gestellt werden können, mal um ganz kurze Statements nochmal von allen erbitten. Und zwar jetzt für Sandra. Ich meine, du bist jetzt aktiv in Organisationen, die für einen Ausstieg aus der Prostitution stehen. Jetzt wollte ich nur mal kurz wissen, was findest du jetzt also ganz wichtig an Strategien in diesem aktuellen Moment und welche Vision hättest du für die Zukunft?
Das ist eine gute Frage.
Oder was machst du in deiner Organisation? Ja.
Also ich bin bei Sisters. Sisters steht für den Ausstieg aus der Prostitution. In der Organisation gibt es Menschen, die Ausstiegshilfe machen, also die Frauen aus der Prostitution raushelfen. Auf der anderen Seite machen wir aber auch Öffentlichkeitsarbeit eben, um über die Missstände in der Prostitution und über die Realität in der Prostitution aufzuklären. Das Problem, was vorher angesprochen wurde, ist, dass es eben eine sehr, sehr große Prostitutionslobby gibt, gegen die man leider sehr schwer ankommt, weil Prostitution ist ein Milliardengeschäft, wo sehr viele Gelder fließen. Wenn ich mir das allein mal überlege oder zurückdenke an meine Zeit, es wird ja häufig immer gesagt, also Frauen mieten beispielsweise ein Zimmer für 150 Euro am Tag und man muss sich nochmal überlegen, wie viel da der Bordellbetreiber verdient. Ich persönlich war in Bordellen tätig, einige davon. Wo es so war, dass der Bordellbetreiber gleich 50% abkassiert hat. Also das bedeutet, der Freier hat einem das Geld gegeben oder hat es gleich vorne an der Kasse abgegeben und am Ende vom Abend, also ganz unabhängig von dem Zuhälter dann, hat der komplett, also 50 Euro von dem bekommen, was man an dem Abend reingewirtschaftet hat. Also man kann sich vorstellen, was dafür Gelder fließen, ja, dass diese Leute alle Porsche gefahren sind oder das ist nicht verwunderlich. Und diese Gelder werden natürlich auch genutzt, um sehr viel Lobbyarbeit zu machen. Ich habe es vorher schon erzählt, ich habe in einem Freierforum gelesen, wo ein Lobbyverband quasi um Hilfe gerufen hat. Man bräuchte Geld, man bräuchte Spenden, obwohl die schon sehr viel Geld haben, um extra quasi eine Person einzustellen für die Politik. Und die sitzen in Berlin, also die sind sehr nah an der Quelle, um da nochmal eben Vollzeit-Lobbyarbeit eben zu betreiben. Und diese Verbände sagen häufig, sie vertreten die Interessen von Prostituierten, aber auch von Bordellbetreibern. Und dass das miteinander nicht vereinbar ist und auf welche Interessen die letztlich wirklich abziehen, das kann man sich denken. Also in keinem Bereich ist es so, dass Arbeitgeber auch Arbeitnehmer vertreten. Und ich meine, wenn man sich Fälle anschaut, wie vom Jürgen Rudloff, den wir vorher schon gehört haben, auch bei mir war es so, dass die Bordellbetreiber gesehen haben, wer die Frauen in ihre Bordelle bringt, dass die entsprechende Kontakte hatten, auch wenn sie nicht aktiv ja was selbst gemacht haben, wussten sie, was da passiert. Und sie waren einfach darauf angewiesen, weil alleine wären nicht die ganzen Frauen in die Bordelle gekommen, die wären wirtschaftlich einfach pleite gegangen. Und
Also du sprichst von der organisierten Kriminalität und von Rockerbanden und so.
ja, und auch davon, dass ein Bordellbetreiber eigentlich darauf angewiesen ist, ja, und dass in meinen Fällen und wie man das auch beim Jürgen Rudloff gut sehen kann, der dann zwar gejammert hat, ja, er wollte das alles nicht, aber das hilft den Frauen auch nicht weiter, ja, wenn man das sieht und wenn es dann trotzdem passiert. Oh. Genau, er hätte ein.
Er hätte Anzeige machen können bei
Genau.
der Polizei. Das ist der springende Punkt, wenn er es ehrlich meint.
Ja. Aber das Problem ist halt, dass die genau wissen, ja, Wenn ich eine Anzeige mache, dann müsste ich eigentlich so ziemlich gegen jeden Kerl, der hier reinkommt und eine Frau bringt, eine Anzeige machen. Und deswegen lasse ich es gleich bleiben, weil sonst kann ich mein Bordell schließen. Und dieser Kampf gegen dieses Milliardengeschäft, die Inge Will hat den Umsatz vorher genannt. Ich meine, bei Sisters arbeiten alle ehrenamtlich, die bekommen keine staatliche Hilfe. Vereine wie Hydra in Berlin, die Einstiegshilfe machen, die haben, wir haben es gelesen, 500.000 Euro bekommen vom Berliner Senat. Also so werden die unterstützt. Also das ist eigentlich ein Skandal, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber unsere Politiker haben sich vor kurzem auch gefreut, dass für die Frauen am Straßenstrich Toiletten aufgestellt werden, wo sie quasi ihr Geschäft verrichten können und gleichzeitig die Freier machen können. Und das 2 Wochen, nachdem ein Artikel in der Zeitung erschienen ist, dass man, da hat eine Ärztin gesprochen, also die auf der Kurfürstenstraße gearbeitet hat und gesagt hat, also nicht auf der Kurfürstenstraße gearbeitet hat, aber die gesagt hat, es kommen jede Woche mehrere Frauen von der Kurfürstenstraße in die Gewaltambulanz und die gehen da nicht freiwillig hin, sondern die kommen erst in die Notaufnahme und werden dann dorthin gebracht. Und sie hat gesagt, sie werden zugerichtet von Zuhältern, von Freiern. Ja. Und was ist die Politik, was ist die Lösung, die unsere Politik sieht, Biotoiletten aufzustellen und die Frauen dort rein zu verfrachten, ja, damit man das vielleicht nicht mehr sieht, das Elend an der Straße, sondern die Frauen sich in die Toiletten einsperren. Und ein Fast-Zitat ist von einer Politikerin, die gesagt hat, ja, wir sind auf dem richtigen Weg mit der Vermischung von Verrichtungsbox und Biotoilette für diese Frauen. Und da muss man sich wirklich fragen, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Ja, ob die überhaupt noch irgendeinen Verstand haben. Ich meine, das ist... Und mit all diesen Leuten hat man es zu tun. All diese Leute werden von der Lobby beeinflusst und deswegen ist eine ganz wichtige Strategie, dass man, jeder von uns kann was tun. Und es ist wichtig, dass wir die Politiker anschreiben, jeder Einzelne, und dass man sagt, was macht ihr da für einen Mist? Ja? Und dass man auf die Missstände aufmerksam macht und dass man sagt, nee, wir wollen nicht in so einer Gesellschaft leben, wir wollen keine Politiker, die vulnerable Frauen aus den armen Dörfern Rumäniens in irgendwelche Toiletten stecken. Wir wollen Politiker, die Alternativen schaffen, die Wege finden, die wir in Schweden gefunden haben. Und da braucht es wirklich die Bevölkerung und den Druck von unten. Ja, ich meine, man denkt immer als einzelne Person, man kann sowieso nichts machen, man kann allein nichts erreichen. Ja, wenn jeder so denkt und nichts macht, dann werden wir auch nichts erreichen. Aber wenn jeder seinen eigenen Teil beiträgt, dann sind wir viele. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Strategie. Ich meine, wir haben schon Forschungen vom Bundesfamilienministerium 2004, wo drinsteht, dass Prostitution extrem gewaltbelastet ist, dass dort Menschen massiven Schädigungen an Leib und Seele ausgesetzt sind, dass viele Selbstmordgedanken haben, dass viele in der Kindheit missbraucht wurden, Gewalt erlebt haben und deswegen die Prostitution gewählt haben. Aber was ist das für eine Wahl, wenn es normal für einen ist, Gewalt zu erleben? Können wir dann als Gesellschaft sagen, ja, die hat schon 20 Jahre ihres Lebens Gewalt erlebt, also ist es für sie normal und jetzt opfern wir sie den deutschen Sexkäufern. Das ist, wie in unserer Politik oft argumentiert wird. Und ganz schlimm finde ich es, wenn dann manche sogenannte Fachberatungsstellen, die für mich keine Fachberatungsstellen sind, sagen, ja, aber das ist doch ihre letzte Möglichkeit, das ist doch ihre einzige Option. Das finde ich sehr zynisch, zu sagen, das ist deine einzige Option und deswegen werfen wir dich diesen Sexkäufern zum Fraß vor. Ich meine, ich habe gesehen, ich war auch mit anderen Frauen auf Zimmer, wie auch freiwillige Prostitution aussehen kann, wenn Frauen dafür anschaffen, 30 Euro am Tag zu haben, um ihre Kinder irgendwie ernähren zu können, die dort die schlimmsten Sachen ertragen müssen. und die sich überhaupt gar nicht mehr wehren, weil sie jedes Gefühl für sich selbst, jede Körperwahrnehmung schon verloren haben, vollgepumpt sind mit Drogen und Alkohol. Und unser Staat hat eine Schutzpflicht, die in Artikel 1 verankert ist. Und jeder sagt immer, ja, aber die Menschenwürde, die wird ja unterschiedlich definiert und wir können das ja nicht als Menschenwürdeverletzung sehen. Aber ich frage mich, wenn man nicht das als Menschenwürdeverletzung sieht, dass Frauen schwer sexuell missbraucht werden, dass sie, ich meine, es ist nachgewiesen in Studie, dass Menschen in der Prostitution 70% eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die vergleichbar ist mit der von Folteropfern. Wenn man das nicht als Menschenwürdeverletzung anerkennt, was dort mit den Frauen gemacht wird, dann frage ich mich, was in diesem Land ist noch eine Menschenwürdeverletzung? Und es ist ganz wichtig, da Druck auszuüben und auch Druck ja, von Leuten, die im Feld arbeiten, wie vom Simon, wie vom Helmut, auch von Richtern, von Staatsanwälten, die sagen, das, was wir da im Moment haben, das reicht uns nicht. Ja? Wir können damit nichts machen. Ja? Wie will man denn beweisen? Ja? Ist es legal, dass jemand eine Frau für sich anschaffen lassen kann und 50% davon nimmt? Ja, wie wollen Sie denn beweisen, dass es 100% sind, dass es 90% sind, dass es 80% sind? Ich bin mir ganz sicher, hätte es diesen Paragraphen der Förderung der Prostitution damals noch gegeben, wäre mein Zuhälter definitiv verurteilt worden. Bei mir stand die Polizei vor der Türe. Die haben mich vernommen, 3-4 Stunden. Die haben auch gesagt, sie haben damals mein Telefon abgehört. Hätte es Mittel gegeben, nach objektiven Kriterien, wären mir wahrscheinlich die weiteren Jahre dieser Tortur erspart geblieben. Und deswegen müssen auch, ich sage das deswegen, weil ich den Bericht der Bundesregierung gelesen habe über die Evaluation des Prostitutionsgesetzes. Und dort steht, ja, manche Ermittler, die haben gesagt, die Abschaffung der Förderung der Prostitution hat sich negativ ausgewirkt. Manche haben aber auch gar nichts dazu gesagt. Diejenigen, die gar nichts dazu sagen, deren Stimme zählt in diesem Bericht. Aber das sind meistens Menschen, die sich nicht mit der Thematik befasst haben. Und man hat einfach eine ganz, ganz große Verantwortung, wenn man in diesem Bereich in der Polizei arbeitet, wenn man als Richter, wenn man als Staatsanwalt arbeitet. Und deswegen muss man da auch ganz klar sagen, wenn man befragt wird, ja, woran fehlt es uns denn? Ja? Weil wie die Inge gesagt hat, es sind nicht nur 300, 400, 500 Fälle. Was ich dort gesehen habe, das waren 98, 99% Fälle von Menschenhandel, von Zwangsprostitution, weil die Frauen nicht einfach entscheiden, sie gehen von Rumänien aus irgendeinem armen Dorf mal nach Deutschland und klingeln, keine Ahnung, in Stuttgart beim Pascha oder irgendwo anders. Ja. Und das muss uns bewusst sein. Auch bei Leuten vielleicht noch eine Sache, ich habe das in den letzten zwei Wochen ständig erzählt, weil ich das immer höre von anderen, von Sozialarbeitern, auch teilweise von Polizei, wenn die in ein Bordell reingehen. Und dann kommen sie wieder raus und sagen, ja, aber die Frauen haben doch gelächelt. Ja, die haben Witze mit uns gemacht. Also die machen das doch freiwillig, ist doch kein Problem. Die Betreiber, die kooperieren. Ja, natürlich kooperieren die Betreiber. Natürlich kann man als außenstehende Person dieses System nicht durchblicken, sonst würde es nicht in dieser Milliardenschwere existieren. Und ganz, ganz viele Opfer, und es war auch bei mir so, haben aufgrund von Bindungen zu den Tätern, es ist meistens die Familie, die Freunde, zunächst überhaupt gar kein Opferbewusstsein, ja, weil man eben denkt, ja, man macht es für diese Menschen, das muss so sein. Und über diese Menschen reden wir einfach nicht. Wir reden nicht über diesen versteckten Menschenhandel. Ja, wenn wir über Zwangsprostitution und Menschenhandel reden, dann haben wir so ein bestimmtes Bild im Kopf von dem Opfer, ja, wie das sich verhalten muss. Ja. Es muss schreien, es muss weglaufen, es muss sich wehren, es muss alles machen, damit es aus diesem Bordell rauskommt. Aber das war nicht die Realität, die ich in der Prostitution 6 Jahre gesehen habe. Die Realität war die, dass die Tür offen stand. Ja, aber die Frauen sind nicht gegangen, ja, weil sie aufgrund von verschiedenen Mechanismen nicht in der Lage waren, auszusteigen, zu gehen. Und hier braucht es wirklich gute gesetzgeberische Maßnahmen auch, damit die Polizei handeln kann, auch ohne die Aussage des Opfers. Weil anders wird man dieses System einfach nicht knacken können. Das wird einfach größtenteils nicht möglich sein oder es wird bei diesen wenigen Fallzahlen bleiben.
Okay, herzlichen Dank. Simon, as we have very few, not much time left, I ask you very, very short question and answers because I would like to hear still what the people want to ask or to comment. So, very shortly, who has adopted the Nordic model in Europe now?
Norway, Iceland, Ireland, Northern Ireland, France, Canada and Israel as well, but they're not Europe. Mm-hmm. I think I got them all. And there are ongoing heavy debates, I think, in the UK, in Scotland, and in Spain. In Greece also, as well, yeah. Mm-hmm.
So in 2014, the European Parliament decided to, among many other things, they identified prostitution as a form of slavery, and they decided on a resolution which recommended every European country to assume this Nordic model. What do you think is necessary that all European countries could or would adopt this model?
Less.
What are your hopes?
Yeah, less conferences and more action, to be honest. Because in I used to talk about the world of trafficking. You know, we are so good in arranging conferences and debates, and those things are important. Please don't misunderstand me. But it's like, everybody loves to talk about how we should fight trafficking, but there's really, and when we come up with concrete things, like for example, let's try to cut the income for the pimps and the traffickers, people find 1,000 reasons why we shouldn't. But I think what we haven't talked about here this evening, but I was very briefly wanted to mention is that why this resistance? I mean, in many countries, about why such a resistance? I mean, you do not have to be Einstein in order to understand that if there is no one buying sex, the organized crime will not be able to survive in this. You don't need to be a professor to understand that. It's quite an easy equation. What I think this has to do with is that this law actually challenges old patterns and old structures. And what it all boils down to is equality. Equality between men and women. Everybody says nowadays, oh yeah, equality is important, it's important. Yeah, but okay, why is legislation like this so difficult? Why is there such a huge resistance? Well, because it challenges the old golden rule that men, when they need sex, they should be able to have it. Okay, and I can say those, I can be tough on this because I'm a man myself. So, and I really think that this is what it has to do with. It's about breaking down old patterns and old structures. And just to give you an encouragement here, because I really think in Germany you have started to take huge steps in the right direction. When I was first in a conference in Germany, I think it was in 2008 in Berlin, it was arranged by the Swedish embassy. And the thing is, the venue was we received bomb threats, so the police had to stand outside, and we had to have bodyguards. And the only ones that showed up were actually Swedes living in Berlin. Okay, no one was even interested in this, and now we're sitting here. I was in a conference last year in Berlin, and there were over 70 organizations who actually stood behind, like We need this legislation. So, I mean, you're really on the right track, and it might be easy to not see that always because you might be quite frustrated. But I think what's going on here in Germany is some big steps into the right direction. And what is needed is, I mean, you are, I really think that it's on the grassroots level that the change is coming to, as Sandra so brilliantly said, we need to put pressure. We need to put pressure on the fact that we do not accept that tens of thousands of young women are being sacrificed each and every year on the altar of prostitution in the name of sexual freedom. Mm-hmm. That's not acceptable.
Thank you. Ja, Herr Spohr, auch ganz kurz. Wenn wir jetzt gucken, dass eben im Europaparlament so eine Resolution durchgekommen ist, dann fragen wir uns, was hat denn dann hier passiert? Warum hat Deutschland darauf überhaupt nicht reagiert, nicht gehört? Und was denken Sie denn, was jetzt hier nötig ist, damit sich hier die Situation verbessert?
Die Nachfolgezeit nach 2014, nach der Richtlinie vom Europaparlament, ich habe vorhin schon kurz beschrieben, war sehr, sehr unterschiedlich. Zum Teil wollten politische Kräfte versuchen, das Ganze zum Besseren zu wenden, wurden aber wirklich ausgebremst von den zuständigen Ministerien in Berlin damals und deshalb dieses marginale Ergebnis. Es ist angesprochen worden, ich möchte es trotzdem noch mal kurz aufnehmen. Es gab damals nicht, das Thema war schwer in der Öffentlichkeit, viele Talkshows und eine Reihe von Bordellbesitzern waren damals ständig Gast, haben sie die Klinke in die Hand gegeben und haben sich als sozial kompetente, saubere Männer dargestellt, die nur das Beste für die Frauen wollen. Jeder, der im Bereich Ermittlungen tätig ist, weiß natürlich und wusste damals schon, wie es wirklich läuft, dass viele von ihnen eben mit den Zuhältern und Rockern und Schleppern kooperieren und daran gut verdienen. Gott sei Dank hat sich jetzt insbesondere bei dem Prozess im benachbarten Stuttgart mit dem Paradise ergeben, auch beweiskräftig, auch rechtskräftig, wie die Verhältnisse wirklich sind. Und anhand dieses Beispiels kann sich die Politik für die Zukunft hoffentlich orientieren. Hauptargument dieser Leute, die in den Talkshows diese Lügen verbreitet haben, war oftmals eben, ist auch schon angesprochen worden, aber nochmals, der Menschenhandel ist schlimm, den gibt es und den muss man bekämpfen, das ist ganz, ganz eine üble Sache. Aber daneben gibt es abgetrennt die saubere, legale Prostitution in den Bordellen und das ist auch ganz was anderes, das ist alles geregelt und hat mit dem Menschenhandel nichts zu tun. Das ist eine Lüge, weil wir haben in Augsburg die letzten 10 Jahre, ich habe nachgeschaut, über 30 Verfahren, die sind sehr aufwendig und 30 Verfahren sind dann relativ viel betrieben. Mit Menschenhandel, mit Verurteilungen. Und alle dieser Verfahren sind in den legalen Bordellen passiert. Kein einziges in irgendwelchen illegalen Verliesen, wie man sich vielleicht gemeinhin vorstellt, wo Frauen angekettet sind. Die ganzen Tatorte, die ganzen Opfer waren alle in konzessionierten und legalen bekannten Bordellen. Und das ist die Messgröße, an dem muss sich die Politik orientieren. Und dann die Frage, wie geht es weiter jetzt? Wir brauchen mehr Schutz für die Frauen und zwar einmal, wie die Inge Bell sagte, wir brauchen mehr Ausstiegshilfen, wir brauchen eine Option, eine Perspektive für Frauen, die entweder freiwillig aussteigen wollen oder nach Festnahme der Zuhälter eben dann ihre Tätigkeit beenden wollen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen aber auch, die Prävention muss viel früher beginnen. Wir brauchen Mechanismen, dass die Frauen überhaupt nicht in die Prostitution getrieben, gebracht werden. Das ist viel wichtiger, weil... Und da wäre die Altersgrenze 21 ein wichtiges Instrument gewesen, aber es ließ sich ja leider nicht realisieren. Vergleichen Sie das vielleicht mal, also stellen Sie sich einen Teich vor. Ein Teich mitten im Kindergarten. Da fallen nämlich Kinder rein und sind gefährdet. Und dann reagiert die Politik in dem Sinne, dass dann Leute eingestellt werden, die aufpassen, wenn jemand in den Teich gefallen ist, dass man den rauszieht, dass man die Leute, die Kinder rettet. Das ist alles gut und recht. Aber viel sinnvoller wäre doch, dass ich einen Zaun um den Teich mache oder den Teich trockenlege, zuschütte. Und das im übertragenen Sinne, das ist notwendig und das ist bislang nicht geschehen.
Vielen Dank.
Ja. Also ich habe die große Befürchtung, dass mit Evaluation des neuen Gesetzes dann wieder ewig beraten wird und zum Schluss kommen wieder nur Marginalien heraus wie beim letzten Mal. Deshalb muss es sich wirklich, wenn man das Schicksal der Frauen im Vordergrund sieht, muss man sich mit dem nordischen Modell beschäftigen. Eine andere Möglichkeit sehe ich aus realistischen Gründen, auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit, nicht. Und die Freiwilligkeit, hat die Sandra Norak auch schon gesagt, die echte Freiwilligkeit, die gibt es nicht. Das sind alles Zwangslagen, ob jetzt im rechtlichen Sinne ja oder nein, aber die gibt es schlichtweg nicht. Und noch eine Geschichte, die ich erst erfahren habe, die ich schon länger kann. Nach meinem Kenntnisstand hat Deutschland nicht lange Jahre diese EU-Richtlinie, um den Schutz von Menschen als Opfern zu verbessern, nicht umgesetzt und musste deshalb ganz hohe Strafzahlungen leisten. Ich frage mich, kann man das Geld nicht besser verwenden? Also das wäre sicherlich auch mit Ausstiegs- oder Ausstiegshilfen besser verwendet worden. Und ja, damit würde ich es einfach beenden lassen in Anbetracht der Zeit.
So. Vielen Dank. Jetzt wird es halt immer kürzer, Inge. Du musst es jetzt ganz auf den Punkt bringen. Ja, eben auch, wie ihr das jetzt von den Netzwerken gegen Prostitution, wie ihr jetzt die Chancen seht, wirklich also auf diesen Weg zu kommen, zum Beispiel zu einem nordischen Modell. Ich meine auch die Chancen wirklich gegen diese Prostitutionslobby wirksam zu sein. Was sind eure Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft?
Ich befasse mich jetzt seit über 20 Jahren mit diesem Thema und ich bin überhaupt nicht pessimistisch, sondern ganz im Gegenteil sehr optimistisch, denn es hat sich viel getan in diesen 20 Jahren, auch wenn viel stagniert ist und auch wenn unsere Gesetzgebung echt nicht die prickelndste ist. Aber die Lobby ist nicht so stark, wie man meinen möchte. Sie ist auch nicht so groß. Du hattest zwar gesagt, Sandra, wir haben eine große Lobby. Ja, wir haben eine starke Pro-Prostitutions-Lobby. Die sind eher laut, als dass sie groß sind. Es gibt zwei Verbände, der eine ist der BESD, Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, und der zweite ist der UEGD, der Unternehmerverband Erotisches Gewerbe in Deutschland. Das sind die zwei großen Lobbyverbände, wo hauptsächlich Betreiber und Dominas drin sind, die auch wiederum Betreiberinnen sind. Und die sind gar nicht so mitgliederstark. Ehrlich gesagt weiß man gar nicht, wie viele Mitglieder drin sind. Es gab aber mal eine Journalistin, die rausgefunden hat, dass im BESD genau 30 Mitglieder da sind. Jetzt möchte ich mal sagen, Terre de Femme hat 2.500 Mitfrauen und 2.500 Förderinnen. Das ist ein anderes Kaliber, ja? Und die Netzwerke, mit denen wir unterwegs sind, Sisters, Solvodi, viele kleine Initiativen, die sich alle das nordische Modell auch auf die Fahnen geschrieben hat, und auch die internationale Vernetzung, CAP, Coalition for the Abolition of Prostitution, also eine Koalition internationaler Hilfsorganisationen, die sich für das nordische Modell stark machen, und auch andere internationale Vernetzungen, die haben schon die größere Power. Ja, sie haben nicht so viel Geld, das ist der Punkt, ja? Die Pro-Lobby, die Pro-Prostitutions-Lobby hat halt viel Geld, weil follow the money, da ist halt das Geld. Da, wo die Betreiber drin sind, da ist halt das Geld. Deshalb tolles Marketing, tolle Webseiten, tolle Aktionen und die Nähe zur Politik, das ist das Problem. Aber sie sind nicht groß. Und deshalb können wir sie und sie auch in der Masse übertrumpfen. Und ich möchte einfach ganz konkret nur noch mal was mitgeben. Sandra Norak war heute früh in der Schule und hat Aufklärungsarbeit zum Thema Loverboy in der Schule gemacht. Wir hatten heute Mittag ein Treffen mit dem Oberbürgermeister Boris Palmer hier zu dem Thema Prostitution. Und er hat uns ganz ehrlich gesagt, mit dem Thema ist er gar nicht so sehr in Berührung gekommen. Es hat ihm schlichtweg in den letzten Jahrzehnten oder solange er jetzt halt da ist, niemand wirklich informiert darüber, oder das war nie ein Thema. Ja? Es gab vielleicht... Und genau das ist so wichtig, diese Anfragen. Tun Sie selbst was, weil Sie können es. Gehen Sie in den Gemeinderat, schreiben Sie die Briefe nicht nur an die Bundestagsabgeordneten für Sie, sondern an die Gemeinderäte. Stellen Sie diese Fragen, stellen Sie die unbequemen Fragen. Ne? Also wir können so viel unmittelbar tun. Holen Sie Menschen wie Sandra Norak in die Schulen, weil wir haben hier den Loverboy-Film gesehen. Und es sind die jungen Mädchen in diesen Schulen, die vulnerabel sind, die gefährlich sind. Sie werden sich gleich den anderen Film noch angucken. Das ist einfach ein wahnsinnsteuflischer Mechanismus. Und jeder Einzelne von Ihnen kann was tatsächlich auf sehr niedriger Basis tun. Ja? Wir sind nicht hilflos. Die Lobby tut nur stark. Sie ist nicht wirklich stark. Wir haben den längeren Atem.